Ein Gedanke, der mich heute Morgen schon beschäftigt hat, ist dieses Wissen, das wir haben, dass Jesus Christus das Haupt ist und wir sind die Glieder und alle Glieder werden von diesem Haupt gesteuert. Und alle Dienste, die wir heute hier erleben, werden von diesem Haupt gesteuert. Die Kinder dürfen das so erleben. Wir haben schon die Einleitung gehört, wir haben den Musikdienst gehabt und jetzt darf ich dem Herrn mit der Predigt dienen. Ihr werdet noch sehen, warum mich dieser Gedanke so fasziniert. Normalerweise lege ich ja immer einen Bibeltext zugrunde und es gibt Bibeltexte, die sind ziemlich kompliziert und schwierig. Das habe ich auch schon probiert. Und dann das zu erklären. Und an anderen Stellen gibt es, da kann jeder sofort was mit anfangen. Die sind ganz einfach. Scheint alles klar und eindeutig zu sein. Und so eine Stelle möchte ich heute mal mit euch betrachten. Aber ich muss gestehen, gerade dieser Text, den ich heute euch vorlegen möchte, ist eine, und die zugehörigen Parallelstellen, ist eine von den Bibelstellen, die mich schon mehr beschäftigt haben als manche schwierige. Es geht um ein Wort Jesu oder verschiedene Worte Jesu im Zusammenhang mit Kindern. Wir haben heute Morgen schon die Einleitung gehört. Wir dürfen aber Papa sagen, wir sind zu Kindern gemacht. Und da passt das sehr gut. Wenn wir jetzt mal angucken, was Jesus denn alles so dazu gesagt hat und wie er das uns erklärt. Zwei Situationen habe ich im Neuen Testament gefunden, wo Jesus etwas zu dem Thema Kindern sagt und Reich Gottes und Kinder, Kindschaft. Beide Situationen werden mehrfach in den Evangelien berichtet. Alle Evangelisten außer Johannes berichten davon, was Jesus da gesagt hat. Die erste Situation ist ein Streitgespräch der Jünger darüber, wer im Himmelreich der Größte ist. Das möchte ich später kurz aufgreifen. Die zweite Situation möchte ich in den Mittelpunkt der Predigt stellen. Da kamen Mütter, als Jesus lehrte, sich auseinandersetzte mit den Pharisäern und so weiter und kamen Mütter auf ihn zu und wollten, dass Jesus ihre Kinder segnen sollte. Und diesen Text, den möchte ich jetzt vorlesen. Ich habe die Stelle, die in Markus steht, ausgewählt. Das ist dann Markus 10 von Vers 13 an. Da heißt es, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger tadelten aber die, welche sie brachten. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich sagte es schon, ein kurzer Text, leicht zu verstehen. Eigentlich könnten wir jetzt das Schlusslied singen und dann nach Hause gehen. Aber so ein paar Gedanken habe ich mir natürlich schon gemacht und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Es wird uns in dem Text nicht näher beschrieben, wer die Kinder zu Jesus gebracht hat. Das heißt nur sie brachten sie. Das Naheliegendste ist wohl, dass es die Mütter dieser Kinder gewesen sind. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Auch wird uns nichts über das Alter der Kinder gesagt. Aber wenn sie gebracht wurden, nehme ich an, dass sie noch so klein waren, dass sie nicht selber auf der Straße so unbeaufsichtigt rumgelaufen sind. Und Jesus hat sie auch Kindlein genannt und später auf den Arm genommen. Also das deutet alles darauf hin, dass es wohl Kleinkinder waren. Die Mütter müssen Jesus sehr verehrt haben, sonst hätten sie kein Interesse daran gehabt, ihre Kinder zu Jesus zu bringen, dass er sie segnet. Es war ihnen aber doch wohl sehr wichtig. Vielleicht waren sie Augenzeugen gewesen von einem Wunder, das Jesus getan hatte. Oder vielleicht waren sie schlicht und einfach nur sehr beeindruckt von der Lehre, die er immer verkündet hat. Wir wissen ja aus anderen Stellen, aus anderem Zusammenhang, dass Jesus nicht lehrte wie die anderen Schriftgelehrten. Jedenfalls bringen sie ihre Kinder zu ihm, nachdem Jesus gerade über das wichtige Thema von Ehe und Ehescheidung gesprochen hatte. Da kommen sie nun und bringen ihre Kinder. Man könnte über das, was davor war, hochtrabend sagen, dass Jesus in einem theologischen Disput war mit den Pharisäern. Also richtig schwere Theologie wurde da behandelt. Und vielleicht kann man so verstehen, dass die Jünger diese Mütter nun schroff zurückgewiesen haben. In der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, sie fuhren sie an. Sie fuhren sie an, also das war schon richtig. Da, wo die geistliche Elite die wesentlichen Fragen der Welt erörtert, da haben doch schließlich Kinder nichts verloren, oder? Das war jedenfalls damals das Denken und vielleicht ist es das heute auch noch. Vielleicht, also wahrscheinlich, ich kann mir das so vorstellen, sie haben wahrscheinlich die Mütter gar nicht ganz an Jesus rangelassen. Die sind gleich im Vorfeld, haben die geguckt. Bleibt weg, ihr, euch können wir jetzt nicht brauchen. Das wiederum hat Jesus sehr unwillig gemacht. Unwillig heißt es in der Formulierung. Jesus sieht das nämlich ganz anders. In der Parallelstelle bei Lukas wird sogar gesagt, dass Jesus sie nun alle zusammenrief. Es war ihm wichtig, dass das nun alle hören, was er nun zu sagen hatte. Waren die Jünger noch der Meinung, dass Kinder nicht würdig genug seien, mit ihrem Meister in Kontakt zu treten, stellt Jesus nun diese Einschätzung total auf den Kopf. Er verleiht gerade den Kindern eine besondere Würde. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Nicht nur, dass Jesus die Kinder gern an sich ranlässt und dann später sogar auf den Arm nimmt. Nicht nur, dass er ihnen die Hände auflegt und sie segnet, genauso wie die Mütter es ja gewünscht haben. Jesus geht noch weiter. Er macht den Dabeistehenden klar, dass das Reich Gottes nicht in erster Linie für die Großen, die Bayern würden sagen die Großkopferten, und für die Schlauen ist, sagen wir mal so ab so einem gewissen Intelligenzquotienten. Es ist nicht nur offen für die, die stets mitdiskutieren können und alles genau verstanden haben, sondern jeder Kleine und Unmündige, der vielleicht sonst gar nichts zählt, der ist willkommen. Jesus erhebt die Kinder sogar zum Muster der Bürger des Reiches Gottes. Da sollen sie alle abgucken. Sie sind das Muster. Solcher, sagt er, solcher ist das Reich Gottes. Das heißt, die freien Plätze des Reiches Gottes sind gerade für die Menschen reserviert, die in einer noch näher zu betrachtenden Weise von der Art eines Kindes sind. Für die ist das Reich Gottes. Jesus fährt dann fort mit den Worten, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Das ist eigentlich unmissverständlich. Im Himmelreich gibt es keine besonderen Ecken oder Nischen für altkluge Erwachsene. So wie es in manchen Lokalen, da gibt es ja so Raucherecken oder so. Ne? Im Himmel gibt es sowas nicht. Jesus lässt keinen Zweifel aufkommen. Dort, wer nicht bereit ist, das Himmelreich wie ein Kind anzunehmen, bleibt draußen. Das sagt er. Das ist ein ernstes Wort. Das können wir eigentlich nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen. So nach dem Motto, schön, dass wir mal darüber geredet haben, um dann wieder zur Tagesordnung überzugehen. Jesus hat seine Aussage unterstrichen, so muss man das verstehen, das ist eine Unterstreichung mit dem Zusatz, wahrlich, ich sage euch. So hat er es immer gemacht mit Aussagen, die besonders wichtig waren. Hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es um Himmel oder Hölle. Deswegen müssen wir uns der Frage stellen, wie wir selbst das Reich Gottes aufgenommen haben, sofern wir Jesus angenommen haben und ihm überhaupt dienen möchten, aber davon gehe ich aus. Sind wir Menschen, die ihr Christsein nach der Art eines Kindes leben? Das ist die Frage. Und wie soll das konkret aussehen? Welche Eigenschaften von Kindern hatte Jesus im Auge, als er das gesagt hat? Ich hatte ganz zu Anfang davon gesprochen, dass es eine andere Begebenheit gab, in der Jesus auf einen kindlichen Glauben verwiesen hat. Und damals hatten die Jünger miteinander diskutiert, hatten sogar gestritten, wer der Größte im Himmelreich sei. Sie wollten gern eine Art Rangordnung der Gläubigen festlegen. Aber das hat Jesus damals auch nicht gefallen. Da hat er auch sofort eingegriffen. Seine Hauptaussage war auch in dieser Situation die gleiche. Ich lese das mal kurz nach Matthäus vor, Matthäus 18 von Vers 2. Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Jesus gibt hier einen zusätzlichen Hinweis, wie er das mit dem Kindwerden meint. Ein bisschen können wir hier mehr entnehmen als in dem ersten Text. Es geht ihm darum, dass ein Kind klein ist, niedrig. Aber nicht die Körpergröße ist hier gemeint, sondern das Selbstverständnis. Ein Kind weiß, dass es noch klein ist und es verhält sich mit einer großen Selbstverständlichkeit entsprechend. Diese Aussage möchte ich zum ersten von insgesamt drei Punkten machen, die meines Erachtens nach den Glauben nach Kindesart zum Ausdruck bringen. So wie Jesus es mit seiner Aufforderung werdet wie die Kinder gemeint hat. Ich möchte die Punkte jetzt erstmal kurz vorstellen und danach auf jeden einzelnen ein bisschen näher eingehen. Also der erste Punkt, Kinder sind klein und sie wissen, dass sie klein sind. Das ist das, wo wir gerade schon angelangt sind. Der zweite Punkt, Kinder sind voll Vertrauen, zum Beispiel den Eltern gegenüber. Und der dritte Punkt, Kinder können Liebe ganz selbstverständlich annehmen. Bleiben wir noch bei dem ersten Punkt. Kinder sind klein und sie wissen, dass sie klein sind. Es geht um das Bewusstsein, klein zu sein. Um eine Haltung der Demut also. In dieser Haltung will Jesus seine Nachfolger sehen. Das Gegenteil davon wäre Hochmut oder Stolz. Den soll es im Reich Gottes nicht geben. Der Hauptgedanke von Hochmut ist, andere nicht nötig zu haben. Ich brauche doch keinen, ich habe keinen nötig. Es ist die Illusion, besser zu sein als andere. Der Stolze bezieht seinen Selbstwert aus dem Gefühl der Überlegenheit. Diese Haltung ist unter uns Erwachsenen leider sehr verbreitet. Kinder sind wenigstens, solange sie klein sind, nicht stolz. Sie wissen um ihre Hilfsbedürftigkeit. Später, wenn sie dann mal zur Schule gehen, dann schleicht sich leider auch der Stolz allzu oft ein, vor allem wenn die Eltern schon stolz sind. Solange sie aber klein sind, haben sie keinen Anlass, stolz zu sein. Das ist ihrem Denken fern. Sie holen ihren Selbstwert nicht aus dem Vergleich mit anderen. Wenn ein kleiner Junge mit einem anderen Jungen im Sandkasten spielt, dann spielt es überhaupt keine Rolle, zum Beispiel welche Hautfarbe der andere hat, ob es eine weiße oder eine braune Hautfarbe ist, ob der Vater von dem anderen ein Straßenkehrer ist oder Universitätsprofessor. Das ist nicht von Bedeutung. All diese Dinge zählen für die Kleinen noch nicht. In der Erwachsenenwelt sieht das leider völlig anders aus. Und zwar nicht nur für die Erwachsenen ganz woanders, da wo es uns nichts angeht, sondern auch bei uns. Man bildet sich etwas ein auf die Herkunft, zu der man doch selbst gar nichts beigetragen hat. Oder auf besondere Intelligenz, die man sich selbst aber nicht gegeben hat. Oder auf großen Reichtum, nur weil man das Glück hatte, dass die Eltern auch schon reich waren und keine großen Schicksalsschläge dazwischen gekommen sind. Man glaubt, man müsse sich eine gewisse Automarke doch leisten, das ist man sich einfach schuldig. Wie viele Statussymbole brauchen wir? Darf es beim Einkauf auch mal das Produkt von der Billigfirma sein oder ist das unter unserer Würde? Wir umgeben uns mit allerlei Schnickschnack und sind besorgt um unser Image, nur um irgendetwas zu haben, das uns das Gefühl von Überlegenheit gibt. Dabei merken wir nicht, dass das für unseren Glauben nur Ballast ist. Kleine Kinder haben keine Imageprobleme. Sie sind klein und wissen, dass sie klein sind. Für uns Erwachsene des 21. Jahrhunderts gilt allzu häufig das prophetische Wort, das Jesus durch Johannes an die Gemeinde an Laodicea richtet. Er lässt den Gläubigen dort sagen, das steht in Offenbarung 3,17, du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts und weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Klein zu werden, wie die Kinder heißt, die eigene Hilfsbedürftigkeit aus ehrlichem Herzen anzuerkennen und sich demütig unterzuordnen. Im Reich Gottes kann man sich auch sehr wohl fühlen, wenn man selbst nicht der Größte und Tollste und Beste ist. Wir haben aber einen Vater im Himmel. Der ist wirklich der Größte und Beste. Und der liebt uns. Das genügt. Vollkommen. Die zweite Eigenschaft, die ich als zweiten Punkt genannt habe und die wir an den Kindern wunderbar beobachten können, das ist, Kinder sind voll Vertrauen. Zuallererst zeigt sich das den Eltern gegenüber, aber nicht nur den Eltern gegenüber. Sie sind arglos und erwarten zuallererst das Gute. Je mehr sie dann die Welt, in der wir leben, kennenlernen, umso mehr schwindet diese Arglosigkeit und die Fähigkeit, anderen zu vertrauen. Wie schade eigentlich. Dabei ist Vertrauen nicht nur für das Reich Gottes ganz wichtig, sondern ganz allgemein für unsere Gesellschaft so wichtig. Der Ausspruch, Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser, ist falsch. Vertrauen ist durch nichts zu ersetzen. Wir brauchen nur mal im Fernsehen die Börsennachrichten uns anzusehen, dass wir erahnen können, welchen Stellenwert Vertrauen hat. Da kommen denn so Formulierungen vor wie Vertrauen in eine Währung oder schwindendes Vertrauen in ein Unternehmen und schon purzeln die Börsenkurse. Wirtschaft funktioniert schlicht und einfach nicht ohne Vertrauen. Und Privatleben funktioniert auch nicht ohne Vertrauen. Vertrauen schafft Handlungsspielraum. Wenn ich mich auf nichts mehr verlassen kann, dann sind mir auch die Hände gebunden. dann kann ich auch nichts mehr tun. Ich brauche als Grundlage für mein Handeln irgendeine Basis, der ich vertrauen kann, wo ich drauf aufbauen kann. Wer öfter mal im Internet surft oder seine Mails bezieht, der kann ein Lied davon singen. Da wird uns blinkend und leuchtend ein Weg vorgegaukelt, aber wehe, du lässt dich darauf ein. Dann wird dir das Fell über die Ohren gezogen. Dass du nur auf der falschen Seite landest, ist das geringste Übel. Und solche Praktiken, auf die man da immer wieder stößt, sind leider nicht die absolute Ausnahme, sondern fast schon eine Regel. Immer wieder kommt sowas vor. Wer im Internet surft, kann nie ganz sicher sein, was er da alles so auslöst. Hier wird systematisch Vertrauen untergraben. Vertrauen, das diese Welt doch so nötig hat. Schließlich wird man sich auf nichts mehr verlassen können. Es ist, als wäre die Menschheit gerade dabei, den Ast abzusägen, auf dem sie sitzt. Fehlendes Vertrauen macht Zusammenleben gänzlich unmöglich. Oder andersherum gesagt, wo irgendwo Zusammenleben noch halbwegs funktioniert, zum Beispiel in einer Familie oder noch enger nur zwischen Müttern und Kindern, wo irgendwie sowas noch funktioniert, da ist Vertrauen dafür die Basis. Das ist der entscheidende Faktor. Und es ist ein Segen, dass kleinen Kindern dieses Urvertrauen gewissermaßen in die Wiege gelegt worden ist. Es ist ihnen angeboren. Lasst uns dafür dankbar sein, Gott gegenüber. Wenn aber das Vertrauen durch schlechte Erfahrung schließlich verloren geht und Misstrauen Einzug hält, dann ist das die natürliche Folge der Sünde des Menschen. Umso mehr sollten wir Sünde hassen. In dieser gefallenen Welt dürfen wir leider nicht immer allem und jedem vertrauen. Das ist leider so. Gott aber dürfen wir immer und in jeder Situation vertrauen. Wie kleine Kinder den Eltern vertrauen. Arglos und unbegrenzt. Die Frage ist, ob wir erwachsenen Christen das noch können. Vielleicht müssen wir das wieder mühsam lernen. Als ich mir übrigens so meine Gedanken über kindliches Vertrauen gemacht habe, da ist mir eine Geschichte wieder in den Sinn gekommen, die ich vor sehr langer Zeit erlebt habe. Es ist die Geschichte mit Manuel. Manuel kennen einige noch, der Sohn eines vorletzten Pastors. Manuel ist heute erwachsen und hat selbst Kinder. Aber als er noch klein war und gerade mal laufen konnte, manchmal allerdings besser, als uns das lieb war, da waren wir gemeinsam im Freibad. Frau Gerd und ich sind gerade ein paar Bahnen geschwommen, als plötzlich Manuel am Beckenrand auftauchte. Er war den Frauen wohl ausgebüxt. Und als er den Papa gesehen hat, ist er gleich ins tiefe Becken gesprungen, obwohl er gar nicht schwimmen konnte. Er hatte das Vertrauen, der Papa, der fängt ihn auf. Schließlich war es auch so. Er hat ihn dann zwar nicht direkt aufgefangen, aber gleich aus dem Wasser gefischt und es ist nichts passiert. Es war dann auch schnell vergessen, aber die Geschichte zeigt, wie stark kindliches Vertrauen sein kann. Auch wenn ich das nicht jetzt unbedingt in dieser Form jedem zur Nachahmung empfehlen möchte, aber wir, die wir an einen unbegrenzten Gott glauben, uns kann das doch ein Vorbild sein, Vertrauen in diesen Gott zu haben. Ich möchte nun zum dritten und letzten meiner Punkte noch etwas sagen. Kinder können Liebe ganz selbstverständlich annehmen. Man kann darüber streiten, ob das Liebe annehmen können als eigenständige Betrachtung gut ist oder ob man das lieber nicht als eigenen Punkt vorträgt. Ich hätte ebenso gut diesen Punkt bei der Demut ansiedeln können, denn stolze Leute können keine Liebe annehmen. Oder ich hätte diesen Punkt unter Vertrauen mit unterbringen können, mit abhandeln können, denn wie soll jemand von einem anderen was annehmen, wenn er ihm nicht vertraut? Aber mir war dieses Liebe annehmen können wichtig, sodass ich mich schließlich entschlossen habe, diesen Gedanken in einen eigenen Punkt zu fassen. Was mich an kleinen Kindern fasziniert, ist die Selbstverständlichkeit, mit der sie das annehmen, was Mama und Papa ihnen geben. In den Augen der Kinder sind die Eltern eine unerschöpfliche Quelle, die jeden Bedarf stillen kann. Und sie haben keine Probleme, reichlich davon Gebrauch zu machen. Dabei stört es sie auch absolut nicht, dass sie vollkommen von den Eltern abhängig sind. Das stört überhaupt nicht, weil sie sich der Liebe der Eltern gewiss sind. Sie sind sich ganz gewiss, dass da Liebe ist, und das nehmen sie einfach so an. Und das ist, wenn ich das jetzt wieder auf unser geistliches Leben übertrage, dann doch etwas ganz Besonderes. Wie viel reicher könnte unser Glaubensleben sein, wenn wir uns Gott gegenüber genauso verhielten? Die kleinen Kinder machen uns vor. In ihrer Welt gibt es nicht tausend Wenns und Aber. Sie leben in einem Raum der Geborgenheit und genießen das einfach. Sie genießen es, wenn sich die Eltern mit ihnen beschäftigen, und nehmen jede Zuwendung einfach mit. Können wir geistlich gesehen das genießen, was unser himmlischer Vater uns täglich an Zuwendung gibt? Erkennen wir das überhaupt? Sind wir uns der Liebe unseres himmlischen Vaters in der gleichen Einfalt gewiss, wie die Kleinen uns das vormachen? Oder ist da vielleicht doch manchmal die Befürchtung da, dass Gott uns einen Skorpion gibt, wenn wir ihn um ein Ei gebeten haben? Biblische Verheißungen gibt es genug. Es ist nicht so, dass Gott uns seine Liebe auch in diesen Alltagsdingen nicht zugesichert hätte. Wahrscheinlich sind wir einfach zu erwachsen, um das so leben zu können. Du machst dir Sorgen über ein dickes Problem, das am Horizont heraufzieht, und du ärgerst dich, vielleicht weil einer deiner Mitmenschen dich wirklich nicht lieb behandelt hat. Irgendetwas gibt es ja immer, das unsere Aufmerksamkeit in den Bann zieht, und dabei entgehen uns so viele schöne Dinge, mit denen Gott uns aufmuntern möchte. Der Schmetterling zum Beispiel, der vielleicht gerade, wo du dich grämst und wo du dir Gedanken machst, der vielleicht gerade dann vorbeifliegt, er ist immer noch genauso schön, wie er an dem Tag war, wo du keine Probleme hattest. Das Farbenspiel des Sonnenuntergangs, auch daran hat sich nichts geändert. Können wir diese Fingerzeige Gott, der Liebe Gottes, auch wirklich aufnehmen und danken? Auch wenn es vielleicht an anderen Stellen gerade mal drückt und zwickt. Auch kleine Kinder haben Probleme. Aber wenn sie dann zu Mama und Papa laufen und die sie in den Arm genommen haben, dann sieht alles schon viel, viel besser aus. Sie können die Liebe annehmen, fühlen sich geborgen und dann ist alles gut. Können wir das auch? Wie schwer machen wir Erwachsene es unserem himmlischen Vater, uns zu trösten? Wie lange braucht es, dass gerade, wenn uns etwas quer gekommen ist, die Zusage Gottes, die in unserem Kopf schon vorhanden ist, auch in unserem Herzen angelangt ist? Da sind wir irgendwie träger als Kinder. Bei denen geht das sofort. Ich bin am Ende meiner Ausführungen und habe euch meine Gedanken zu einem eigentlich sehr einfachen Wort Gottes vorgetragen. In der Regel sollen die Kinder von uns lernen. Heute war es mal umgekehrt. Heute haben wir von ihnen gelernt, was es heißt, klein zu sein, wie grenzenloses Vertrauen aussieht, wie man Liebe annehmen kann. Jetzt brauchen wir es nur noch umsetzen. Ich kann euch eins versichern, es ist kinderleicht. Amen.